Der Herr ist auferstanden. Wir dürfen Ostern feiern und es ist eine riesen Ehre für mich heute, dass ich heute predigen darf und euch diese Osterbotschaft verkündigen darf. Der Herr ist auferstanden und nachdem die Jünger damals anfangs sehr heftig gezweifelt haben, also die haben sie erstmal nicht geglaubt, die Frauen sind gekommen, oh, Jesus ist auferstanden, ja, alles klar. Und dann haben sie sich zurückgezogen in ihr dunkles Loch, in ihr Zimmerchen, haben alle Türen zugemacht und alle Fenster, Jalousien runtergelassen aus Angst vor den Juden. Und dann kam Jesus und er war auf einmal mitten unter ihnen gestanden und hat gesagt, Friede sei mit euch. Und dann konnten sie es auf einmal glauben. Aber einer war an diesem Vormittag oder an diesem Tag nicht dabei, als Jesus da war. Einer hat gefehlt. Und um den soll es heute gehen. Das Thema ist heute vom Zweifel zur Gewissheit. Oh, ich merke gerade, ich habe was vergessen. Ich habe heute was gebastelt und habe es drinnen liegen lassen. Egal.
Soll ich holen?
Ja, so eine Rolle, die liegt in meinem Büro.
Aber du hast eine Rolle mit rausgebracht.
Oder habe ich eine?
Papier hast du mit rausgebracht?
Ja, das war das Papier, aber okay. Da ist noch so eine, da steht Zweifel drauf.
Okay.
Also, Johannes 20, Vers 24. Thomas, der auch Didymus genannt wird, der Zwilling heißt es, der gehörte zum Kreis der 12. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Wo ist Thomas, als die anderen Jünger da zusammensitzen? Und ein Studienkollege, der hat mir das sehr plausibel gemacht, der hat gesagt, der Thomas ist im Baumarkt, der kauft gerade Dübel ein. Weil der Thomas ist ein Praktiker, einer, der mit den Händen arbeitet, einer, der was machen muss, der jetzt da nicht rumsitzen kann und Däumchen drehen kann oder in seiner Trauer da irgendwie versinkt, sondern der muss in die Aktion gehen. Vielleicht war er auch einkaufen, hat Brötchen gekauft, aber der Thomas, der war kein Sprecher, kein Redner. Wenn der Thomas angefangen hat zu reden, dann ist ihm Petrus schon 5-mal ins Wort gefallen. Das war Thomas nicht. Aber Thomas war ein Macher. Und als die anderen ihm von Jesus erzählen, dass er da war, dass er mitten unter ihnen war, dass Jesus auferstanden ist, da hat er sich erstmal am Kopf gekratzt und dann ist in ihm was erwacht, nämlich der Zweifel. Das ist auf den Punkt. Das ist auf vielen Dank, Matthias. Also meine Zweifelrolle, da stecken ganz viele Zweifel drin in dieser Rolle und in ihm sind Zweifel hochgekommen. Aber er hat nicht die normalen Zweifel, die wir vielleicht kennen oder was wir zuerst unter Zweifel verstehen, sondern seine Zweifel sind anders. Er sagt nämlich nicht zu den Jüngern, ja, ihr könnt gerne jemand anders aufs Kreuz legen, das ist nicht lustig, mit mir nicht. Er sagt auch nicht, ich glaube euch nicht, ihr habt doch alle eine Schraube locker, sondern sein Zweifel hat eine ganz andere Qualität. Er entgegnete ihnen, erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen, mit meinen Fingern will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen, sonst kann ich nicht glauben. Das Besondere an seinem Zweifel ist, Thomas weiß genau, dass die Jünger recht haben. Thomas weiß genau, dass Jesus da war, dass er sie besucht hat, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Daran zweifelt er nicht. Aber er kann es nicht glauben. Sein Herz kann es nicht glauben. Eigentlich ist sein Zweifel eine ganz tiefe Sehnsucht, Jesus zu erleben, ihn anzufassen. Wisst ihr noch, er ist Praktiker, mit den Händen ihn zu berühren, das zu spüren. Sein Kopf sagt, ja, mag ja sein, irgendwie. Aber sein Herz sagt, nein, ich kann es erst glauben, wenn ich Jesus, wenn ich ihm leibhaftig begegnet bin. Das ist eine besondere Art von Zweifel. Nicht so, weiß ich nicht. Thomas ist ja bekannt als der Zweifler. Das ist sein unzweifelhafter Ruf. Und dahinter schwingt immer so ein bisschen mit, ja, der Thomas, gell? Der ist halt... Der Petrus hat Jesus verleugnet, der Judas hat ihn verraten, dann der Thomas, der zweifelt halt. So dass die Model ist auch nicht viel besser. Oder um es fränkisch auszudrücken, zweifeln darf man fein nicht. Das ist fein nicht gut, gell? Laps des A. Aber ich möchte heute die Lanze brechen. Zweifeln ist sehr gut. Zweifeln ist unheimlich wichtig, damit wir uns entwickeln im Glauben. Es gibt verschiedene Arten von Zweifel und jede dieser Arten ist gut. Es gibt nur eine Mutation, nennen Sie mal so, die ist nicht gut. Die kommt bei Kindern nicht vor. Kinder sind dafür auch nicht anfällig, nur Erwachsene. Und ich möchte euch mal die verschiedenen Arten von Zweifel ganz kurz vorstellen und komme dann am Schluss so auf diese Mutation. Da müssen wir aufpassen, die ist gefährlich. Die erste Art von Zweifel kennen wir alle, das sind diese existenziellen Fragen, nenne ich es mal. Also gibt es einen Gott? Hat er die Welt erschaffen? Wie hat er sie erschaffen? Woher weiß ich eigentlich, dass mein Gott der richtige Gott ist? Wozu gibt es mich eigentlich? Das sind normale Fragen, die wir uns alle stellen müssen. Da kommen wir gar nicht dran vorbei. Und wir müssen auf diese Fragen für uns Antworten finden. Deswegen haben wir diese Zweifel, weil sie uns bringen ins Suchen, ins Antwortsuchen. Weil wir anfangen, mit anderen darüber zu reden. Und wenn wir einen soliden, einen gesunden Glauben haben wollen, dann brauchen wir gute Antworten auf diese Fragen. Wenn wir keine Antworten finden, dann sind wir entweder naiv und müssen das halt irgendwie glauben, weil da steht es ja, oder wir werden fundamentalistisch und bezeugen aber noch lautstärker, dass es so sein muss. Und wenn du nicht glaubst, dann bist du falsch. Kann ich mit Menschen über solche Fragen reden? Ohne sie unter Druck zu setzen. Einfach, weil ich überzeugt bin, weil ich gute Antworten gefunden habe, über die ich gerne reden kann. Ja, wo ich überzeugt bin, begeistert bin. Und manchmal ist bei diesen Fragen, die existenziell sind, merke ich, dass meine Vorstellungen von Gott, wie ich gedacht habe, dass sie gar nicht richtig sind. Leo Tolstoi, der Philosoph, aber vielmehr Schriftsteller, sagt dazu, wenn ein Wilder, also einer, der irgendwie im Amazonas lebt, an seinen hölzernen Gott zu glauben aufhört, dann heißt das nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern nur, dass der wahre Gott nicht aus Holz ist. Und wenn wir aufhören, manche Gottesvorstellungen, die wir im Kopf haben, weiter zu pflegen, wenn wir das abschneiden, heißt es nicht, dass es keinen Gott gibt. Das heißt, dass wir Gott neu kennenlernen, dass wir ein Stück mehr begreifen, wie Gott ist. Also, ich gebe einen Daumen, heute muss man ja alles liken, wenn man was gut findet. Ich like diese Art von Zweifel, weil sie gut ist und wichtig. Zweite Art von Zweifeln sind Vernunft- oder Verstehensfragen. Und da gibt es jetzt Tausende, und jeden von uns haben andere Fragen in unserem Leben schon beschäftigt. Ja, das sind diese, ist es denn wirklich so, Fragen. Ja, in der Bibel steht, keine Ahnung, dass Gott das Herz des Pharao verstockt. Ja, verstockt Gott mein Herz auch? Ist Gott ein grausamer Gott? Warum ordnet er Kriege an? Ist Gott im Alten Testament der gleiche wie im Neuen Testament? Und wer ist dann Jesus? All diese vielen Fragen, auch viele ethische Fragen, ja, ihr habt mir erzählt, Selbstbefriedigung ist Sünde. Ist es denn so? Mich da auf den Weg zu machen, rauszufinden, nachzufragen, wovon redet die Bibel? Die Bibel ist voll mit Wundern. Gibt es heute immer noch Wunder? Warum erlebe ich keine Wunder? Oder sind es gar keine Wunder, die da passiert sind? Das sind alles Verstehensfragen. Bis hin, dass wir uns heute fragen, ist Jesus leibhaftig auferstanden? Wer hat den Beweis? Und auch diesen vielen, vielen Fragen gebe ich einen Daumen. Ich like sie, weil sie wichtig sind, dass wir uns im Glauben, im Leben entwickeln. Weil diese Fragen mich herausfordern. Und es kann sein, dass manche dieser Fragen für mich quälend sind. Dass ich merke, ich komme da nicht weiter. Es ist irgendwie eine Frage, die mich festhält, die mich bindet, die mich gefangen hält. Weil ich immer wieder über diese Frage drüber stolper. Und ich möchte euch heute Mut machen. Heute ist nämlich Ostern. Und ich habe den Eindruck, manchmal suchen wir Antworten und stehen im leeren Grab, so wie Maria damals im leeren Grab gestanden hat, und wir suchen Antworten auf unsere zweifelnden Fragen. Und wir finden Jesus nicht. Und wir suchen alles ab und wir finden Jesus nicht. Das sind nur die Tücher. Da ist nur was, was uns, ja, das könnte schon sein. Und Jesus steht draußen und ruft uns zu, du suchst Antworten in diesem Grab. Aber ich bin da nicht. Du findest mich nicht im Grab. Komm raus, ich lebe. Komm raus mit deinen Fragen und zieh sie ans Licht, bring sie in die Sonne. Und dann finden wir vielleicht Antworten darauf. Aber ich lebe. Die dritte Art von Zweifel sind Selbstzweifel. Die sind böse, die sind nicht so schön, die tun auch weh. Wenn ich mich frage, bin ich gut genug, passt es? Kann Jesus mich überhaupt lieben, so wie ich bin? Mit meiner Vergangenheit, mit meiner Geschichte? Oder ist mein Glaube stark genug? Trägt mich mein Glaube ins Jenseits, über die Schwelle des Todes? Das sind schon die Fragen, die können ganz quälend sein. Fragen der Heilsgewissheit. Die haben was mit mir zu tun. Dass ich nicht glaube, dass ich genüge. Selbstzweifel fressen an unserer Seele. Aber Selbstzweifel sind gut, weil sie mich herausfordern, mich mit mir zu beschäftigen. Weil sie mich herausfordern, zu suchen nach Antworten, bin ich denn wirklich nicht gut genug? Wo kommt denn dieser Satz her? Wo habe ich denn den her? Warum ist der in meinem Kopf? Wo kommen diese Lügen her? Diese falschen Wahrheiten, oder was ich als Wahrheiten glaube. Selbstzweifel fordern mich heraus, dass ich mir Menschen suche, mit denen ich darüber rede und sage, mir geht so und so. Ich habe diesen Satz in meinem Kopf, aber der stimmt doch nicht. Und ich fange an, den Satz zu dekonstruieren und einen neuen Satz aufzustellen und dem die Wahrheit der Lüge entgegenzusetzen. Aber auch hier sagt Jesus, komm raus aus der Höhle, aus dem Schneckenhaus. Bring deine Zweifel ans Licht und steh nicht in der Grabeshöhle und suche die Antworten auf die Fragen, du wirst sie nicht finden. Die vierte Art von Zweifeln, es gibt vielleicht noch mehr, aber das sind jetzt mal die Arten, die mir so eingefallen sind, ist, ich nenne es mal Angst und Misstrauen. Das hat was damit zu tun, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Dass ich enttäuscht worden bin im Leben und vielleicht an dem Punkt bin und sage, ich weiß nicht, ob ich Jesus vertrauen kann. Da ist so eine tiefe Enttäuschung oder so ein Misstrauen gegenüber Gott, Misstrauen gegenüber dem Leben. Ich habe einen Punkt in meinem Leben, da habe ich so gehofft und geglaubt und es ist aber nichts passiert. Es sind ganz tiefe Zweifel dem Leben gegenüber. Aber auch diese Zweifel, denen gebe ich jetzt mal vorsichtig ein Like, weil auch die gut sind. Weil sie uns rausführen aus unserer Geschichte, dass wir Geschichte neu erleben und neu schreiben dürfen. Die Psalmen kennen diese Art von Zweifel. Deswegen gebe ich ein Like. Die Psalmen kennen das. Da heißt es an mancher Stelle, Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Betet Jesus ja am Kreuz, Herr, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Gott, willst du uns für ewig verstoßen? Sind wir nicht gut genug? Bin ich nicht gut genug? Das sind Fragen, die dürfen sein. Aber wenn du sie in dich reinfrisst, im Schneckenhaus, in der Dunkelheit, in der Grabeshöhle, dann werden sie dich nicht weiterbringen. Aber wenn du rausgehst zum Lebendigen, zum Auferstandenen, dann kannst du eine Antwort finden. Nach und nach, Stück für Stück, mit ihm an deiner Seite. Und dann gibt es noch eine letzte Form des Zweifels, das ist die Mutation. Vorsicht, die ist echt fies, die ist gemein, die macht unheimlich viel kaputt. Und ich nenne sie mal die, man kann auch nicht mal einen richtigen Namen finden, aber Jakobus redet von dieser Art von Zweifeln im ersten Kapitel seines Briefes. Und es ist die Art von Zweifel, die ich habe, wenn ich mich nicht entscheiden will. Ich sage so, das ist so mein Zweifel. Das ist mein, ich weiß doch auch nicht, Zweifel. So, ich kann mich nicht so entscheiden, ich weiß nicht, ob ich soll, ja, nein, vielleicht, schwierig. Und diese Art von Zweifeln, diese, ich weiß doch auch nicht, die kann ich kultivieren. Und zwar einfach zu dem Zweck, dass ich mich nicht entscheiden muss. Das ist ein Mann, der mit seiner Frau zusammenlebt, sie sind nicht verheiratet und er tut sich schwer, sich ganz für sie zu entscheiden. Und sie würde sich nichts sehnlicher wünschen, als dass dieser Mann zu ihr sagen würde, lass uns heiraten. Ich habe dich lieb Ich entscheide mich für dich. Aber der Mann tut's nicht. Und ich habe ihn darauf angesprochen, also ich kenne diesen Mann. Und er sagt, ja, ich weiß ja auch nicht so genau, aber so mit heiraten und so, schwierig. Die Beziehung gibt's heute nicht mehr, weil er sich nicht festlegen wollte. Da kommt ein Mann in die Gemeinde, weil er da eine Frau sieht, die ihm gut gefällt. Er ist selber kein Christ, katholisch. Und weil er diese Frau liebt, weil er was von ihr will, fängt er an, sich für Jesus zu entscheiden, den Weg zu gehen. Er kommt in die Gemeinde, bis er irgendwann feststellt, es ist zwecklos, die Frau will doch nichts von ihm. Und er hängt seinen ganzen Glauben wieder an den Nagel. Mit dem Zweifel hier, na, ich weiß ja auch nicht so genau, meine tiefsten Sehnsüchte stillt Gott ja doch nicht. Seine Entscheidung, die immer so ein bisschen vage, mal gucken, mal schauen. Und es gibt viele Bereiche im Leben, wo ich so leben kann, so, ja, ich weiß ja auch nicht. Oder du bist im Job und bist todunzufrieden. Und ja, ich weiß ja auch nicht. Und lebst immer so weiter, aber eigentlich passt es hinten und vorne nicht. Das ist eine fiese Art von Zweifel, weil die ganz viel kaputt macht, weil die über deinem Leben drüber hängt und du benutzt sie. Aber eigentlich hat dieser Zweifel dich absolut im Griff. Ja, ich weiß ja auch nicht so genau. Zweifeln ist dann gut, wenn er mich in Bewegung bringt. Wir können keine Sehnsucht und keine Leidenschaft in uns haben, wenn wir nicht auch Zweifel haben. So wie der Thomas, der eine Sehnsucht im Herzen hatte. Ich will diesem Jesus begegnen, ich will meine Hände, sonst kann ich nicht glauben. Und jetzt hört zu, wie es weitergeht. 8 Tage später, also Jesus lässt sich Zeit, waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Also Jesus guckt nicht mit dem und dem und dem, sondern er geht direkt auf Thomas zu. Und vielleicht hat der Petrus auch noch gesagt, ja, ich will auch noch, Jesus, ich habe auch noch was zu sagen und du bist jetzt mal leise. Jesus geht auf Thomas zu und sagt, hier bin ich. Ich kenne deinen Zweifel oder deine Sehnsucht. Ich weiß, was du dir wünschst. Ich habe deine Worte gehört. Ich habe dein Herz gehört. Hier bin ich. Jesus verurteilt seinen Zweifel nicht, ganz im Gegenteil. Er sieht die Sehnsucht und er geht auf ihn zu. Jesus, der Auferstandene, kennt auch deinen Zweifel und deine Fragen und das, was an dir so rumkaut und beißt oder worauf du rumkaust. Hier nimm deine Finger und leg sie in meine Wunden. Und Thomas war so baff, dass er ganz vergisst, seine Hand auszustrecken und in die Wunden wirklich reinzufassen. Er macht's nicht. Er sagt einfach nur, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast? Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus begegnet unseren Zweifeln, unserer Sehnsucht, unseren Fragen. Und deswegen sagt er, dass so glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Jetzt habe ich hier meine Rolle übrigens. Vorher noch gebastelt. Hinter all unseren Zweifeln steckt eine tiefe Sehnsucht, weil wir eigentlich Gewissheit haben wollen. Weil wir es wissen wollen, weil wir es erleben wollen. Und deswegen sind Zweifel auch gut, weil sie eine Sehnsucht ausdrücken nach was ganz Wichtigem. Und jetzt sagt Jesus, glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Warum sind die glücklich? Weil obwohl sie die Augen zu hatten und Jesus nicht leibhaftig sehen konnten, sind sie trotzdem Jesus begegnet. Und der Heilige Geist hat ihnen in ihren Fragen eine ganz tiefe Gewissheit gegeben. Eine, ja, ich weiß es nicht, ich sehe es nicht, aber Jesus ist auch verstanden. Ich habe diese Gewissheit hier im Herzen. Und glücklich bist du, wenn du heute merkst, ja, ich habe diese Gewissheit. Ich weiß es, Jesus lebt. Ich weiß, da gibt es mehr. Ich weiß, da ist ein Gott, der mich liebt, der mich kennt und der mich trägt. Wir finden Jesus nicht im Zweifel. Im Zweifel kannst du nur verzweifeln. Aber wenn wir unsere Zweifel nehmen und sie rausbringen ans Tageslicht, dann begegnen wir dem Auferstandenen und er schenkt uns Gewissheit. Dann können wir gesund werden, heil werden, ganz werden, neu werden, lebendig werden. Und diese Ostergewissheit, die wünsche ich euch von ganzem Herzen. Thomas ist ein Zweifler, aber das ist nichts Negatives. Sondern, boah, das ist ein Mann, der hat eine Sehnsucht. Das ist ein Mann, der mit Händen der anpackt. Das ist ein richtiger Mann. Und er sagt, was er denkt. Und Jesus verwandelt seine Zweifel. Amen.